Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Stateles.
Direkt von den Straßen, ihr Opfer!
Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
So, wir sind wieder zurück. Folge 34 ist es. Plattenbau-Talk heute mit einem Gast. Mit einem besonderen Gast. Erstmal nach einer kleinen Schaffenspause. Also eigentlich keine Schaffenspause, wenn man ehrlich ist, ich hatte einfach keinen Bock, was zu machen. Von daher, aber jetzt sind wir hier frisch und munter zurück. Heute mit einem Gast, wieder live aus dem Trinkteufel. An der Stelle, wie immer, großes Dankeschön an Errol, dass wir heute hier sein dürfen, und an Hexe. Ja. Der Gast, der heute hier ist, der wurde gefordert auf Social Media. Ich hatte von einer ganzen Weile auf Instagram mal so gefragt nach Wunschgästen und so weiter. Und da wurde tatsächlich dieser junge Mann hier.
Junger Mann, okay. Auch dafür vielen Dank, aber ist schon lange her.
Mehrfach gefordert. Heute ist er da. Mike von Punish Abact.
Mike von Punish Abact.
Wie geht's dir?
Na gut.
Frisch und munter.
Sehr gut, ja, alles okay.
Schön, freut mich. Ja, wie gesagt, du wurdest gefordert, die Leute haben, also es wurden verschiedene Namen genannt, aber ein Name tauchte tatsächlich zwei, drei, vier Mal auf und war immer so, ja, hier macht doch mal Mike von PA und keine Ahnung was, und ja, jetzt bist du da.
Das war ich selbst, glaube ich. Ich glaube, ich habe das ganze Ding irgendwie gefaked. Das ist alles. Nein, trotzdem danke an die mich gerne mal hören wollten, aber wie auch immer. Danke.
Ja, jetzt bist du da. Also auch bei dir natürlich, wir wollen so ein bisschen wissen, wo du herkommst, wie du groß geworden bist, wie du zur Musik gekommen bist. Was du jetzt machst, keine Ahnung. Also so ein bisschen mal schauen, wohin die Reise geht. Ja. Also von daher auch Frage erstmal an dich, wo kommst du her?
Ich komme aus Berlin.
Du bist auch Ostberliner,
Ostberlin,
ne?
Bin geboren in Köpenick und aufgewachsen die ersten 13, 14 Jahre in Oberschöneweide.
Mhm.
Also das eigentlich das damalige bekannte Arbeiterviertel. Und und dann bin ich leider später nach Marzahn gezogen mit meiner Mama. Das war glaube ich 1979, da war grauenvoll. Also da gab für mich nichts Schlimmeres. Ich habe eigentlich gedacht, mein Leben ist zu Ende.
Oh, krass. Aber gut. Ich bin heute überzeugter Marzahner.
Alles cool. Ich war auch ganz schnell wieder weg. Also ich glaube, ich war dann, bis ich 17, halb war, da neu gewohnt bei meiner Mama. Und dann bin ich ausgezogen und habe mir meine eigene Wohnung gesucht in Ostkreuz.
Mhm. Wie bist du groß geworden? Irgendwie gut bürgerlich da oder Arbeiter?
Mein Vater war beruflich Kohlenträger. Mhm. So ein bisschen so aufgewachsen und Boxer.
Ja.
Der auch später Boxtrainer.
Ja.
Hat mir in meinem Leben sehr oft auch sehr gut geholfen. Hat.
Kann ich mir vorstellen.
Meine weiß, was ich meine. Ja. Und meine Mutter, ja, die war Sekretärin in einem, ich hieß damals Werk für Fernsehelektronik. Und also ansonsten, ja, ich bin zu der Zeit aufgewachsen wie der normale Durchschnitt in einer Arbeiterfamilie. Das heißt, ich habe zu Hause natürlich auch Häuser hier gewaltet, ich habe Alkohol und Streitereien, also war jetzt nichts, ja, was man als Kind haben muss.
Ja,
aber
ja.
Auch nichts, was mich umgebracht hat, deswegen, also.
Bist du ja immer noch da.
Na klar.
Ne? Wann ging das bei dir mit der Musik los?
Also eigentlich bei mir, muss ich sagen, dank meiner ganzen Familie väterlicherseits, wir sind auch generell alle sehr, sehr musikalisch. Das heißt, bei uns, es gab auf den Festen, also Familienfeste, gab es meistens kaum Musik aus der Konserve. Also sprich, damals war ja Radio oder Kassettenrekorder, Plattenspieler. Ja. Sondern mein Onkel spielte Banjo und Mundharmonika, sehr gut, sehr,
krass.
Sehr richtig gut. Er spielt auch immer noch sehr gut. Sein Sohn, mein Cousin ist mittlerweile Profi-Schlagzeuger, richtig, richtig große Nummer.
Außer nicht schlecht.
Und mein Vater spielt mehrere Instrumente. Das heißt, die ging bei uns eigentlich zu Hause immer, wenn die Feste da waren, sehr, sehr fröhlich und musikalisch.
Hört sich auf jeden Fall an.
Also, das heißt, es wurde auch immer, das war also. Ja, also ich habe sehr früh auch Berührung gehabt mit Instrumenten und habe mich schon sehr, sehr früh auch für Schlagzeug interessiert.
Mhm.
Mit 6 oder 7.
Okay.
Ja, die ging bei mir sehr früh los, als ich gemerkt habe. Ich habe auch mir immer gesagt, wenn ich mal in eine Band einsteige, entweder ich sitze am Schlagzeug oder ich stehe vorne am Mikrofon. Ja. Na, wie gesagt, und dann kamen so die ersten Berührungen und Übungen. Ja, und dann eigentlich kam man ja auch dann durch den Punk dann mit 14 zu meiner ersten Band.
Okay, krass. Wie, also ich meine, war ja alle noch Mauerstand.
Ja, klar.
Ne? Wie kommt man da an Musik? Also gerade an diese Musik, die wird ja da wahrscheinlich nicht irgendwie im Laden gestanden haben.
Ich habe ja auch damals, wir haben ja viel Radio gehört. Es gab mehrere Sendungen auf dem SFB auf dem Abend. Die gab es zum Beispiel immer noch diese auf BBC. Die gab es John Peels Music. Das war also John Peel, ich denke mal, da kann auch jeder sich mal drüber im Internet belesen.
Ja.
War ein Moderator, der hat eigentlich nur Underground-Mucke auch gespielt. Also krass. Sprich Punk-Rock, New Wave, so die ersten Vorläufer von Industrial Sachen und so Sachen. Der hat sich sehr für die auch mit Hardcore-Punk sehr viel, gerade Englischen und so was.
Aber hat dir diesen Radiosender irgendwer gezeigt oder bist du da durch Zufall?
Naja, mein Mann hat dich auch abgesprochen.
Ja, ja.
Also man hat ja natürlich, wenn du wieder mit den Leuten in Berührung gekommen bist,
so oft in der Schule dann oder
genau, was? Gab's, hör mal den und dann wurde auch damals auch die Musik ausgetauscht mit Tapes oder hör mal dieses Radio und hör mal da rein. Das war schon cool. Also meine Berührung war zum ersten Mal mit Punkrock, da war ich 13,5, da stand mein Bruder ist 3 Jahre älter wie ich und ja, war ein ganz normaler Durchschnitt der Teenager, mit Scheitel, Jeans, also nicht auffällig irgendwie auf den Straßen und eines Tages hatte seine erste Freundin, große Freundin oder ja, große Liebe.
Ja.
Und die war schon zu der Zeit, die hörte, die hab damals in Köpenick gab es die erste Punk-Clique in Ostberlin, schon so 78, 79. Und mein Bruder war für 3-4 Tage bei ihr zu Hause, bei seiner Freundin Köpenick. Und kam dann nach Hause und ich habe ihm die Tür abends aufgemacht und er stand vor mir mit zerschnittenen Haaren. Also überall Löcher reingeschnitten der Pulli zerrissen und die Jeans an Knien offen, Arbeitsschuhe an. Und ich habe gedacht, er ist irgendwo in eine Schlägerei geraten.
Ja, ja.
Und ich glaube, ich habe es schon so oft erzählt. Ich habe ihn gefragt, sag mal, was ist denn los? Er sagt, was soll denn los sein? Er sagt, wie siehst du denn aus? Als mir sagt, oh, wirklich, Originalton, das ist Punk. Ich sag, war das ein Punk?
Was ist das, ja?
Punk ist cool. Und das war dann so,
okay.
Und dann hat er ein Tape bei gehabt, da war Sex Pistols, der war mal der Bollocks, muss ich mal sagen. Immer noch für mich einer der Platten überhaupt, wenn man wirklich höre, kriegt immer noch eine Gänsehaut.
Geil.
Also ein Meilenstein überhaupt.
Ja, ja, ja.
Und da hatte ich damals einen guten Freund, bei dem habe ich dann am Wochenende genächtigt und wir haben die ganze Woche von Freitag bis Sonntag nichts an und die hat außer Sex Pistols hoch und runter.
Immer wieder.
Und dann gedacht, oh, was ist das? Und dann, man kannte ja sonst die Musik, mit der Berührung hattest, keine Ahnung, AC/DC, T-Rex, also schon ein bisschen was härter schon gehört.
Ja, ja.
Aber ansonsten Slade und so eine Sachen, aber ansonsten kam ja nichts irgendwie ran, was so direkt war und auf den Punkt. Dann haben wir uns halt hingesetzt mit einem Wörterbuch und haben die Texte übersetzt.
Geil.
Ja klar, weil Englisch in der Schule war ja bei uns ein Wahlfach, was du wählen konntest. Aber ich war froh, wenn ich nicht in der Schule sein musste. und dadurch haben wir uns dann halt mit sehr mühevoll die Texte probiert zu übersetzen, um es einigermaßen zu begreifen, was da läuft. Ja, und dann irgendwie, dann kam das nächste Tape, dann kam Clash und The Damned und das. Und dann, halbes Jahr später, habe ich irgendwie gewusst, okay, das ist eigentlich war es mehr so in der Gotteswelt. Du willst als Kid, willst du rebellisch sein, du willst anders sein. Das war schon immer mein glaube ich, ein Streben, dass ich wollte nicht mit der breiten Masse schwimmen.
Ja, ja.
Ja, und dann kam halt Punkrock. Ich denke mal, wenn damals irgendwas gekommen wäre, wo alle auf dem Kamm blasen und Kreis tanzen, ich denke mal, und das wäre anders gewesen, hätte ich das auch gemacht, aber es hatte noch zu der Zeit noch keinen festen Hintergrund, dass ich sagen kann, ich war mir jetzt im Kopf klar, was ich da überhaupt mache, sondern ich wollte einfach anders sein, wie die breite Masse, anders mich abheben von den ganzen anderen Jugendlichen. Ja. So fing es eigentlich an.
Und wie haben eure Eltern reagiert? Also standen die dahinter oder war das eher so ein bisschen schwierig?
Zum Glück war meine Eltern schon geschieden seit meinem elften Lebensjahr.
Ja.
Ich denke mal, mein Vater hätte mir die Hirn ausgeprügelt.
Ja, ja.
Aber bei meinem Bruder, meine Mutter hat nun natürlich Angst gehabt, dass, dass ich genauso abrutsche wie der Große, weil der Große war natürlich, mein großer Bruder war mit 15 erst mal im Knast.
Warum? Also?
Eigentlich damals wegen Apari, wegen Diebstahl und Motorraddiebstahl, bla. Also nicht jetzt, der hat mit Punken nicht zu tun gehabt.
Ja, 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 ja.
Hatte sich aber dann, als er wieder draußen war, hatte sich die Sache bei ihm gefestigt. Und meine Mutter hat natürlich Angst gehabt, dass ich natürlich genau diesen
der Kleine dann
Weg
hoch
gehe. Ja, ja. Weil ich natürlich auch, ja, wir waren auch beide Raufbolle, wenn man so nennen möchte. Heutzutage würden sie sagen, Schlägertypen, wie auch immer, ist ja nun egal. Aber wir haben uns zumindest nichts anbrennen lassen. Und der hat natürlich diese große Sorgen gemacht und dachte, oh, jetzt rutscht der auch noch ab. Und also eigentlich, ja, und dann habe ich gemerkt, im Laufe der Zeit fingen die Repressalien an in der Schule.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Also, ne, das ist ja dann.
Also, jetzt mit meiner Mutter, okay, die hat es irgendwann akzeptiert. Die hat mir zum Beispiel, wenn ich abends meine Hosen mir. Also, ich werde nicht vergessen, ich habe in Feinen. Das ist so Dinge. Ich glaube, das. Ist, ja, man kann auch die Kids dafür heute und nicht irgendwie irgendwas vorwerfen. Aber wir haben uns früher wirklich hingesetzt und haben Badges selbst gemalt. Ja? Also, auf dem Bierdeckel und hätten die Nadel eine gefummelt und dann vorne mit Kunststoff oben rauf und haben das ganz fein, so habe ich. Immer halt mit Clash oder irgendein.
Ja,
dann
ja.
Habe ich mir damals ein T-Shirt gemacht, habe ich mir eine England-Fahne auf dem T-Shirt gemalt oder auf so ein Sweatshirt, die Ärmel abgeschnitten und habe so rüber geschrieben, Punkrock über die England-Fahne und war ganz stolz. Ich habe es dann nachts trocknen lassen mit Textilfarbe und wollte den nächsten Abend eigentlich anziehen, wegen zu meiner Clique hier. Und als ich auf den Nachmittag nach Hause gekommen bin, lag es auf der Couch in der Mitte durchgeschnitten. Von meiner Mama, weil sie nicht wollte, dass ich so Sachen trage, war natürlich
bitter.
Ja, sehr bitter. Ich habe es dafür ein paar Mal auch gehasst, aber nur kurz. Aber ja, das war halt so das normale Ding zu Hause. Das, ja, sie hat sich damit irgendwie arrangiert. Mhm. Sie hat zwar immer darum gebeten, ich soll sie nie von Arbeit abholen in dem Aufzug. Da gut, das war jetzt nicht so dramatisch.
Ja, ja.
Aber halt die Öffentlichkeit hat schon im Osten sehr
knapp reagiert. Die werden ja wahrscheinlich entsprechend reagiert haben auf den Look, was ich meine.
Auch gerade die Polizei, also die Bullen, die haben da wirklich, das war schon.
Ja.
Also ich habe dann, also sag mal so, du bekommst irgendwann an diesen Wendepunkt, wo du dann überlegst, machst du jetzt weiter?
Also willst du die ganze Zeit Scheiße fressen und immer auf den Deckel kriegen, so nach dem Motto?
Als du dann merkst, alles klar, jetzt musst du. Und damals war ja so, in der DDR war ja so, die konnten dich ja in Gewahrsam nehmen. Ich war zwar zum Glück noch minderjährig, aber die konnten dich trotzdem für, die mussten deine Eltern holen für 48 Stunden in Gewahrsam nehmen,
ja.
Ohne dass irgendeiner davon informiert wurde. Mhm. Ja, du warst dann weg. So, und natürlich, Ausweiskontrolle und war immer an der Tagesordnung, mehr oder minder, nur nicht jeden Tag, aber wenn sie sich so aufgegriffen haben und du warst auch noch zu zweit, zu dritt, die hieß ja damals so Klickenbildung oder dann warst du gleich Mode.
Ja.
Und dann irgendwann habe ich gemerkt, im Laufe der Jahre wird fester und fester und dann hast du natürlich mit dem ganzen, was sagt Punk überhaupt aus? Oder was willst du damit überhaupt ausdrücken? Das kann ja auch jeder für sich selbst
interpretieren.
Das war auch das Schöne, was mir am Punk so gefallen hat, dass nicht, dass keiner kommt und sagt, ja, du musst jetzt so und so sein, sondern du kannst eigentlich auf alles scheißen. Dann war ich, Leute, ja, du kannst sagen, ich könnte mir alle am Arsch lecken.
Ja.
Ich mache jetzt mein Ding und dann ist es gut.
Ja.
Und so bin ich dann mal, ja, das hat sich halt im Laufe der Zeit auch gefestigt. Und wie eben so ist, wenn du irgendjemanden in den Untergrund drängst, wird es immer fester und radikaler oder wie auch immer. Also ich habe dann auch gemerkt, dass ich dann also mit dem Staat überhaupt nicht mehr konnte, gar nicht. Ich wurde auch außer, damals war die so, wir waren ja Pflicht in der FDJ.
Ja.
Ich wurde dann auch rausgeschmissen.
Keiner wollte nicht mehr.
Fand ich auch sehr traurig. Und dann später, alle waren im GST-Lager. Ich musste in der Schule bleiben, die Küche putzen und Kartoffeln schälen. Aber ich hatte das Glück, ich war meist mit Mädels auch zusammen. Also war ich auf jeden Fall wieder im Vorteil.
Ja.
Nein, das ist alles okay. Ist also, aber halt mit meiner ersten Band, da war ich 14. Waren alle von mir nicht keine Klassenkameraden, aber wir waren alle in derselben Schule. Und durch auch Köpenick ist natürlich diese Punkwelle ziemlich schnell zu den Kids auch rüber. Weil mein Bruder war schon, ich war 13,5, mein Bruder war 16,5.
Ja.
Und die waren alle so auch so alt wie ich. Und die haben, und irgendwann haben von mir zwei Kumpels, die sahen auch genauso aus wie ich dann, also wir haben denselben Stil so gehabt.
Was war dein Stil damals? Iro, lange Spitzen?
Nee, noch nicht. Wir hatten eigentlich, so kann man sagen, das war also in den Ende der 70er, Anfang der 80er war das mit abstehenden Haare, Lederjacke oder Sakko an, so eigentlich wie Johnny Rotten aussah.
Ah, ja,
das war so,
okay.
Sid Vicious.
Ja,
das
ja.
war so, das war, oder Clash, da hat noch keiner einen Iro getragen,
ja,
jetzt
ja.
unbedingt. Da kam erst später.
Bisschen später,
ja. Kann ich auch gleich mal ganz kurz dazu
erzählen.
Und dann haben die eine Band auch gegründet und dann haben sie mir erzählt, ey Mike, wir waren nur ein Schlagzeuger und ein Gitarrist. Und dann haben sie gesagt, wir suchen einen Sänger. Ich wollte aber eigentlich gerne Schlagzeug spielen. Aber gut, hat gesagt, Schlagzeug oder singen. Und so haben wir dann erstmal uns auch getroffen bei unserem Gitarristen, die seine Eltern hatten ein Grundstück mit der Garage.
Ja.
Und da haben wir uns ja in der Garage getroffen und haben halt stümperhaft angefangen.
Bisschen rumgetrommelt und Lärm gemacht.
Ja, schon die ersten Songs angefangen und so ist ja die erste Band auch entstanden.
Welche war das? Das war Bandsalat?
Das war Bandsalat, genau.
Ja, okay.
1980. Hm?
Wahnsinn.
80, ja, ja.
Und da warst du wie alt?
Da war ich, 80 war ich, oh, das darf ich jetzt ja nicht sagen, dann kommt keiner mehr zu den Shows. 80 war ich 14.
Aber ich meine, mit 14, erste Band, ich meine, du hast quasi ja mehr oder weniger gerade Punk für dich entdeckt über deinen großen Bruder. Bekommst da wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt ja auch schon Ärger, wie du aussiehst irgendwie. Die Lehrer waren wahrscheinlich dir nicht mehr so wohlgesonnen.
Nein, überhaupt nicht.
Mutti zu Hause war auch eigentlich am Abkotzen, wie der Kleine aussieht. Und dann startest du doch deine eigene Band.
Ja.
So, also das war ja, wusste deine Mutter davon?
Und da muss ich sagen, da war meine Mutter cool. Wir hatten dann später, wir mussten aus der Garage raus, Ladi. Die wollten auch ihre Ruhe haben am Wochenende.
Verständlich.
Und dann haben wir bei uns in der Schule in Orschöneweide gefragt, ob wir in der Mensa proben dürfen. Da war ich auch sehr, du musst sagen, fand ich von der Dame, die war eine Direktorin, die war auch sehr cool. Und die hat gesagt, ja, aber nur mit, jedes Mal muss ein Erziehungsbericht dabei sein.
Hat sich deine Mutter da hingesetzt?
Weil unser Dame ja Bassist,
ja.
Der auch später war der auch... sehr bekannt, der war später nachher der spielt bei einer Band, die hieß Division, also Die Vision. Und das war so ein bisschen so was wie The Cure. Die waren auch im Osten sehr erfolgreich später. Dann war auch später DJ und der war älter wie wir. Der war so alt wie mein Bruder. Und wir mussten ein Jahr mit Eltern proben und als der dann 18 wurde, war er quasi für uns dann verantwortlich.
Ja, Gott,
Mutter ist, die Eltern haben dich abgelöst, meine Mutter ist, die war quasi einmal in der Woche drin, auf dem Montag, auf dem Mittwoch, uns beim Proben zuzuhören.
Was hast du dazu gesagt?
Naja, muss ich wirklich ihr hoch anrechnen, die war natürlich geheilt. Die ist am Nachmittag gekommen von Arbeit und wir haben dann da unsere stümperhaften Experimente hier gestartet, haben uns gedacht, wir sind die Größten.
Ja.
Und die hat im Nebenraum gesessen, hat probiert ein Buch zu lesen und war froh, wenn die 3 Stunden um waren und sie konnte ihre Ruhe haben. Aber trotzdem cool, dass sie die Macht hat. Auch die anderen Eltern, war sehr, sehr cool.
Ich kann mir vorstellen, habt ihr mit der Band Shows gespielt?
Ja, wir hatten, damals war das ja in der DDR nicht so möglich, zumindest nicht mit der Art von Musik, aber wir haben damals die Chance gekriegt, die hieß damals, das war so eine Musikerwerkstatt, das war auch in Köpenick, wir waren auf dem Abend und zwar, da spielt meistens Bluesband, da konnte sich jede Band vorstellen, die jetzt gerade neu irgendwie sich probiert. Und dann war quasi so eine Kommission und die wollte dann entscheiden, ob du eine Einstufung machen darfst
oder
nicht.
Okay. Ja.
Wollte ich aber nie, weil ich wollte nie für den Staat musizieren.
Auf den hattest du ja keinen Bock.
Aber für uns war eine Plattform, da überhaupt mal live zu spielen.
Ja.
Was das Coole war, jetzt nie vergessen, ich war 15 und wir mussten sehr lange warten, erst die ganzen anderen Bluesbands und altmögliche Krempel. Und dann zum Ende waren wir dran. Wirklich schon, hätte schon längst zu Hause sein müssen. Das war, glaube ich, schon 22.30 Uhr. Und ich hatte vorher meinem Bruder auch erzählt, dass wir da spielen. Mhm. Mein Bruder ist dann wirklich mit den ganzen Punks, die alle kannte, waren wir schon 30 Mann. Da war ja freier Eintritt. Und wir waren gerade auf der Bühne. Ich habe ja nicht mehr geglaubt, ob er da kommt. Und wir haben die Hände gezittert am Mikrofon, ich war so nervös. Und wir machen die Tür auf und wir spielen gerade die erste Song. Wow. Mein Bruder und 30 Mann kommen rein. Und vorne vor der Bühne war sofort Action, wirklich Pogo, Randale, hat hier Shepard da drin. Natürlich waren alle erstmal fasziniert, weil, was geht hier ab?
Ja.
War auch cool. Und dann haben wir uns damals auch angeboten, wir können ja eine Einschub machen, aber...
Wollten sie nicht.
Da habe ich gesagt, nein. Und dann habe ich die Band rausgeschmissen. Aus dem Grunde, weil die wollten ja schon weiter.
Achso, die wollten ja, wirklich weiter.
Die haben auch später unter einem anderen Namen haben sie auch eine Ska-Band gegründet und waren auch in einer, und waren auch quasi so im Ende der DDR, sag mal, waren so ziemlich erfolgreich.
Okay,
aber ich habe den Film, mich war dann der Weg zu Ende da. Ich wusste, okay, krass.
Wie muss man sich diese Szene vorstellen? Also gab es da Treffpunkte, gab es da Clubs, also es waren ja meistens Kirchen irgendwie, ne? wo man zusammengekommen ist.
Genau.
War ja dann bei dir wahrscheinlich auch so, ne? Also hat dich denn dein großer Bruder da mitgeschleppt? So,
ja,
so?
Ja, klar, natürlich. Also ich habe damals im Plenterwald, du wirst ja vielleicht jeden Begriff, wenn du im Treptower Park rüberkommst quasi,
ja.
Aber damals eine alte Gaststätte, die hieß Plenterwald, da wo früher der Rummel war im Osten, also quasi unweit vom Zenner.
Ja.
Das war so ein Flachbau. Und da waren...
Ja, da gibt's jetzt wieder, ne?
Ja, und da gab's damals eine Diskothek auf dem Sonntag. Das heißt, wir waren meistens auf dem Sonntag, waren wir auf dem Kulturpark direkt drauf.
Ja.
Und am Riesenrad. Da gibt's auch mehrere Videos von. Und wir sind eigentlich die DJs immer auch gefolgt. Wenn wir gemerkt haben, wir haben irgendeinen DJ, der sich für die Art von Musik interessiert, sind wir denen eigentlich hinterhergefahren. In die Clubs, wo der auch gespielt hat. Und dann gab es mehrere DJs, die haben dann so ihre Punk-Tapes gehabt. Oder wir haben welche mitgebracht. Dann haben wir wenigstens eben am Abend 10 Minuten lang, wurde man ein Tape eingeschmissen, dann konnte man
völlig frei
10 Minuten pogen.
Ja.
Und, aber in der Regel bist du ja eigentlich sonst nirgendwo reingekommen. Das war ja mal, die haben wirklich auch Clubs, da stand draußen dran, wie man das kennt mit Hunden, stand draußen dran, Punks müssen draußen bleiben. Also das heißt auch, muss ich auch sagen, Gewaltpotenzial war natürlich durch die wenigen Möglichkeiten nicht auszutoben extrem hoch.
Also ja, das hatte ich nämlich hier natürlich in Vorbereitung. Ich habe mir die Doku auch noch mal so ein bisschen angeguckt. Wie war das? Tupunk oder wie?
Ja, Too Much Future.
Genau. Und Ostpunk, genau sowas. Ostpunk, genau. Too Much Future. Da kam das ja auch vor. Also so, dass das irgendwie... So, wie so eine Spirale sich immer, also es wurde immer radikaler, immer härter, immer gewaltbereiter im Endeffekt. Das wäre jetzt auch nochmal so eine Frage gewesen, lag das wirklich an diesen Repressionen, dass ihr da immer auf den Sack bekommen habt, immer auf den Deckel von irgendwelchen Bullen oder irgendwie sowas?
Im Grunde ist eigentlich ist doch ganz normal, du musst dir vorstellen, es ist wie ein Hund, den du ständig prügelst. Irgendwann, entweder er kuscht irgendwann oder er beißt.
Genau, beißt
und so waren wir auch. Ich bin noch nie aus dem Haus hier im Frühjahr mit der Absicht, irgendjemanden aufs Maul zu haben, wie immer. Aber das Schlimme war auch meistens die Generation unserer Eltern, die uns eigentlich behandelt haben wie Scheiße.
Ja.
Ja, und ich kann mich erinnern, wir hatten hier und da mal eine Stammkneipe in Ostkreuz, die hab's eigentlich da genau, wo ich gewohnt habe. Ich habe in der Boxhanger Straße gewohnt, meine erste Wohnung. Da gab's unten, ihr habt eine Kneipe, die ist Hacke Peter, die war auch legendär. Und da hatten wir auch, glaube ich, einen festen Standpunkt, wo wir uns aber treffen konnten, zumindest meine 7, 8 Kumpels. Und dann haben wir auch von da aus, muss ich sagen, wenn da einer gezuckt hat. Also dieses Gewaltpotenzial wurde immer größer.
Ja.
Fertig. Also ich habe dann irgendwann gerade so den Sprung gekriegt. Und die Musik war immer so ein Ventil für das war für mich immer so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich das brauche, um mich auszutoben. Das brauche ich auch noch heute. Also, ja, wie alt man ist. Also,
siehst du das immer noch so?
Alles,
war das früher einfach was anderes?
Nein, alles, was sich staut, lasse ich da raus.
Okay.
Positiv. Also ich probiere das. Das ist für mich, weil ich auch dem Hardcore entnommen habe, dass du nicht Drogen nimmst und bla bla, sondern dass du einfach deine negative Energie probierst, umzuwandeln in positive. Klingt jetzt komisch, klingt pathetisch, aber dass du probierst, alles, was dich frustriert in dieser Show rauszulassen, ohne dich zu prügeln oder, sondern mit den Leuten die Note zu teilen und danach nach Hause gehen und du bist wieder frei und beruhigt.
Und dir geht's besser.
Ja.
Okay. Nach Bandsalat gab's, ich muss nachgucken,
Betonromantik.
Betonromantik.
Oh ja. Genau. Das war eine Band, die habe ich dann, muss ich mal
das
sagen.
Das war ja auch Anfang der 80er.
Ja, ja.
83.
83, glaube ich. Und das war cool. Da spielte mein Cousin Bass.
Okay. Der jetzt Schlagzeuger.
Nee. Ich hab noch einen anderen. Okay. Also der ist Drama ist viel jünger.
Okay.
Ist viel jünger. Und mein Cousin Ronald, der spielte damals Bass. Und der hat sich auch ein bisschen für die Berührung mit mir, sein älterer Bruder, der hat auch viel Altmögliche gehört und Iggy Pop, The Stooges und sowas, so Sachen. Das heißt, er kam auch mit der Mucke so ein bisschen in Berührung und hatte Bock drauf. Und dann habe ich zwei, wie haben sie früher mal Blueser auch genannt, also zwei Musiker, die kannte ich aus meiner Schule. Die waren, also der eine war, sein Vater war Jazzlehrer am Schlagzeug. Und der andere war so ein extremer Jimi Hendrix-Fan, also schon für sein Alter. Der war 16 oder so, war ein hervorragender Gitarrist, die waren richtig top.
Okay.
So, das heißt, die beiden waren Profis. Wirklich, kannst du sagen, für unsere Verhältnisse waren die Profis.
Ja, ja.
Und ich hatte irgendwie die Kinder, wusste mir diese Stümperhaft. Ich wollte schon ein bisschen was machen, was.
Also als Bandsalat davor, so ein bisschen. Nächste Level.
Beton-Romantik war wirklich vom Level her. Wir haben 10-mal geprobt, wir hatten nie einen Proberaum. Wir haben alle zu Hause irgendwie im Wohnzimmer uns kalt angeeignet und haben dann aber bestimmt oft auch gespielt. In Kirchen, auf Dachböden, in Kellern. Und die, muss ich sagen, und die Band ging auch für die Zeit richtig durch die Decke schon.
Okay, wirklich. Krass. Ja, wirklich. Habt ihr auch also Platten aufgenommen?
Nein,
irgendwas?
Gar nichts, nichts.
Alles nur Mundpropaganda, immer live gespielt.
Die Mundpropaganda, wenn wir nach Halle gefahren sind, zu den Kirchentagen und haben wir gespielt, kann ich wirklich sagen, als die Tür aufgegangen, wenn sie uns gesehen haben, und die haben gebrüllt wie die verrückten Betonromantik. Also da war wir klar wie auf der Bühne. Und dann haben wir meistens von Jürgen Zeltinger auch gespielt. Zuerst aber mein Vater war ein Wandersmann. Ja, der war alles zu spät. Ja. Die haben alles auseinandergenommen, alles komplett. Das war schon cool.
Okay. Kannst du noch Texte von damals aus diesen Bands? Natürlich. Also hast du die noch irgendwo im Kopf?
Ja.
Krass. Okay, nicht vergessen.
Nein, nicht vergessen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, die gewöhnst du dir auch an, auch schon, da ich auch selbst Songs mache. Ich spiele auch Gitarre und Schlagzeug. Hm. Wenn du selbst auch Songs machst, also man merkt, dass du fängst sehr früh an, weil du ja früher hattest ja keine digitalen Sachen, womit du aufnehmen kannst, gar nichts.
Ja.
Das heißt, du hast gelernt, dein Gehirn zu programmieren oder das alles abzuspeichern. Und das ist eine Trainingssache, das funktioniert, weil oftmals war ich irgendwo unterwegs, hatte eine Idee im Kopf und die Idee im Kopf war ich so lange von mir hergesummt, bis ich dann irgendwann bis wieder zu Hause war an der Gitarre und konnte das nachspielen.
Jetzt, wo du es wieder gesagt hast, wenn du jetzt zu den Kirchentagen fahrt, da habe ich nämlich zwei Fragen. Die erste Frage ist, war das so ein, also ihr habt das einfach genutzt, weil das waren die einzigen Räume, weil ich meine, du warst ja gegen den Staat, also gegen irgendeine Obrigkeit, die dir gesagt hat, Kirchen machen ja nichts anderes. Also, weißt
nein,
du,
so. Darum, das haben wir auch ganz klar, die haben damals immer, diese Veranstaltung hießen Bluesmessen. Und eigentlich so, die kann man sagen, die spätere friedliche Demonstrationen, diese ganzen Friedensbewegungen in der ehemaligen DDR, die sind eigentlich alle in den Kirchen entstanden. Auch die ganzen linken Politiker und so weiter, die kamen alle daher. Ja? Also die hatten da ihre Wurzeln, waren Schriftsteller, Anwälte und. Das heißt, also es gab da eine sehr aktive Szene in der Kirche. Und die Kirche war der einzige Raum, wo die Staatsmacht mit Waffen nicht rein durfte. Die durften dann kein Verhaften, das war wie ein Hoheitsgebiet von der Kirche. So, und wir haben uns, das hat sich irgendwie umgesprochen, da kam nie irgendein Pfarrer zu uns und hat gesagt, er will jetzt hier bekehren. Wir hatten zum Beispiel in Ostkreuz.
Ah, okay, das war nicht so
der. Ja, Gottes Willen, okay. Also hätte ich mal gleich, wäre gleich young. Also wir hatten am Neunerplatz ist ja die A-Löser-Kirche. Und da hatten wir einen Jugenddiakon, den Lorenz, der hat uns dann mal eingeladen. Und hat uns halt auch gleich gesagt, pass auf, ihr habt hier einen Raum, ihr habt hier eure Ruhe. Weil ansonsten wäre ja alles, also ich wäre auch ganz, ich wäre meinem Bruder in hinterhergegangen, in den Knast. Mhm. Also halt, war bei mir eigentlich schon vorprogrammiert. Und die haben uns dann so einen Ruheraum gegeben. Wir konnten auf ihrer Wiese sitzen, wir konnten unten, wir hatten so einen Keller, der hieß Eiskeller. Da haben wir uns immer auch drin getroffen, da war ein Raum, der war vielleicht, der war doppelt so groß wie der Raum, in dem wir sitzen. Ja. Und da konnten wir auch drin musizieren oder da waren die meisten Konzerte. Und der hat auch gleich gesagt, wir gehen euch nicht auf den Sack, hier mit irgendwie bekehren oder wie auch immer, sondern wir wollen euch einfach einen Raum nehmen, wo ihr da sein könnt.
Aber warum haben die das gemacht? Also wisst ihr das?
Naja, Nächstenliebe, da muss ich sagen, okay.
Okay, also war wirklich?
Ja, der war wirklich Nächstenliebe.
Okay.
Ja, und der Typ war auch also phänomenal. Der hat auch so viele Schwierigkeiten bekommen wie uns. Der hat auch die ersten Shows dann immer später auch gemacht und der lief auch wirklich richtig gut. Die haben auch große Festivals arrangiert. Immer auf dem Gelände der Kirche. Das heißt, und draußen vor der Tür haben dann die Bullen gestanden mit riesen Einsatzwagen, haben gewartet, bis alle rauskommen.
Und dann draußen haben sie euch alle weggekascht? Und dann
nicht alle, aber überwiegend.
Okay, krass.
Und dann entweder wurdest du in ihrem Elo hießen die damals, und Mannschaftswagen wurdest du hinten durchgelassen oder haben mich mitgenommen aufs Revier. Also das war irgendwann stumpfst du ab. Das war
ja dann auch normal.
Ja,
Konzert gespielt, nehme ich halt mit oder nicht.
Ja, okay, das war schon vollkommen egal.
Wie groß waren diese Konzerte? Also wie viele Leute sind da gekommen?
In dem Raum drinnen, muss ich dir vorstellen, im Raum drin war ein Keller.
Ja.
Da haben, wenn 80 Mann unten drin waren, dann war das Ding schon so voll, dass da war auch keine Bühne zu ebener Erde. Das heißt, wenn irgendeiner ins Mikrofon geflogen ist, ist er gleich hinten ins Schlagzeug rein. Ja, das war richtig, das war urgewaltig. Und da haben meistens nur noch 80 Mann, das war so ein, wie so ein Souterrain. Und oben haben wir noch 80 Mann vor der Tür gestanden oder oben an den Fenstern und haben noch die Fenster offen, waren offen und haben auch zugehört und draußen am Gitter gerüttelt und gepuckt. Das war schon...
Das war ja dann doch einige, die da zu so einem Konzert dann auch rausgekommen sind.
Ne? So muss ich sagen, die Punk-Szene in der DDR war sehr groß. Leipzig, ich habe so einen harten Kern in Halle, damals hieß es noch Karl-Marx-Stadt, überall eigentlich von der Küste sind sie gekommen. Also das waren schon, also wenn wir die Messe gemacht haben, das Frühlingsfest hieß es ja, gibt übrigens ein sehr cooles Video. Erlöser Frühlingsfest 1989, also war kurz bevor die Mauer gefallen ist, glaube ich, auf dem, entweder 88 oder 89. Und da sind wir auch bei, damals mit meiner dritten Band. Und da waren schon zum Teil 3.000, 4.000 Leute da.
Weil das kann ich euch gar nicht mehr vorstellen.
Weil der Hof von der Kirche war sehr groß.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
Und da haben wir die ganzen Hippies, haben wir sie genannt, die ganzen Blueser, haben eine Bühne aufgebaut.
Ja, ja.
Und dann also hingestellt, eine PA hingestellt und dann haben wir da richtig abgerockt.
Geil. Also,
Und da kamen auch die Bands aus Tschechien, aus Polen und unter anderem dann ja auch später haben wir, hier in West-Berlin, der damalige Blockschock.
Mhm.
Zu der Zeit war noch die Sibylle, glaube ich, die hat noch den Lano geführt und die hatte irgendwie mit irgendjemand von uns in Ost-Berliner Punk-Szene, hat die engen Kontakt. Okay. Und das war extrem cool, weil die hat immer die Bands rüber geschickt. Das heißt, wenn wir hier gespielt haben, da war im Esso oder im Blockschock oder im Ex, wie auch immer, dann hat sie die gefragt, ob sie Bock haben, mal drüben zu spielen. Osten. Dann haben die sich irgendwie miteinander ausgetauscht, dann sind die rübergekommen, haben ihren Eintritt da bezahlt, die 25, dann rübergekommen zu uns und haben drüben eine Show gespielt.
Aber neutral, also so wie normale Gäste oder richtig?
Unten drin in der Kirche, also in dem kleinen Raum.
Aber sind die über die Grenze?
Über die Grenze.
Ganz neutral gekommen als Gäste? Ganz neutral,
keine Instrumente. Nein.
Ja.
Nur halt in ihrem
So wie Outfit, Klamotten klar, an und dann rüber.
Und dann sind sie meistens auf dem Abend wieder zurück. Und ich muss sagen, ich habe mit so vielen Bands, Vorkriegsjugend, The Rest, waren meine Helden, haben leider nur eine LP gemacht, die waren alle auf Destiny Records, dann Porno Patrol, die war die andere Band von dem Label, unter anderem dann, wie gesagt, VKJ, The Rest, Desaster Area, hier aus Spandau, die alten Skaterhelden. Und unter anderem No Means No aus Kanada. Und für mich eine der genialsten Shows der Welt, Upright Citizens. Das war für mich da krass. Da habe ich die Welt nicht verstanden, weil die waren so brutal genial.
Ja.
Also wir haben wirklich mit vielen Bands gespielt. War für mich natürlich auch eine coole Nummer. Also heißt dieser Austausch, diese Community hat gut funktioniert.
Trotz Absolut. Mauer eigentlich, ne? muss man ja sagen.
Hat keine Rolle gespielt, klar.
Ja. Also ihr durftet natürlich nicht rüber, aber die konnten halt hier spielen.
Wir haben alles mitgebracht. Wenn wir irgendwas brauchten an Platten oder...
Alles mitgebracht?
Meistens hat meine Oma alles mitgebracht. die hat dann immer losgeschickt. Die war damals noch der Kontext von der Arnebergstraße.
Ja.
Die hat dann immer rübergejagt. Mit dem Zettel in der
Hand.
Zettel in der Hand. Und dann hat sie, dann haben sie ihr Zettel weggenommen. Zeig mal her. Und dann, komm hier, pack mal ein.
Gut, und Omi haben sie dann an der Grenze nicht angehalten. Also was will die alte Frau da mit? Na komm, lass sie mit rüberfahren. Sie so,
klar. Also wenn sie einen Beutel gehabt, da war irgendwas drin. Und mittendrin waren auch nicht viel, aber meistens so 2-3 Platten. Also ich kam eigentlich sehr früh an gute Mucke ran. Also ich kann mich erinnern, ich hatte...
Was waren so die ersten Platten, die du bekommen hast? Wisst du noch?
Für mich persönlich gibt es 2 Platten. Also ich habe ja, also abgesehen, aber jetzt meine eigenen Platten, die mir wirklich auch gewünscht habe. Und waren Minor Threat.
Mhm.
War für mich auch eigentlich der, kann ich sagen, das war der Beginn.
Okay.
Der Beginn, der für mich der Hardcore.
Also vorher war ja eigentlich eher so Punk, oder?
Das war Punkrock, ja. Die hieß ja damals auch noch Hardcore-Punk. Auch selbst Minor Threat wurden Hardcore-Punk genannt. Ja.
Also ich sag mal so aus heutiger Sicht, wie man es heute
kennt. Man kennt es früher, so die englischen Bands waren, Ami-Bands waren Discharge,
ja, ja.
GBH, alle mit Sonnenköpfe und Iros.
Ja,
und alle voll mit Killern, Nieten. Ja, das waren so die Hardcore-Punks. Die Punks haben 4/4 Takt gespielt, die Hardcore-Punk-Bands 2/4 Takt und Volljazz. Und das war schon, also ich habe schon auch Ratus de Parao und so Bands, die waren schon sehr früh am Zuge. Aber dann kam so, naja klar, die Amis haben einen anderen Stil erfahren. Da kam Minor Threat und für mich, ja, ein paar Jahre später, also Agnostic Front, klar, Minor Threat. Ja. Und muss ich sagen, ich habe das halt auch viel gehört, Black Flag und die und all mögliche ganzen alten California-Bands und aus Washington D.C. Und dann kam halt Fromex.
Das war wahrscheinlich nochmal was.
Da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Also ja. Age of Quarrel war ja. einfach... Da, also, da hast du auch erstmal gemerkt, wie sich New York von Kalifornien unterscheidet.
Ja, oder Washington
D.C. Washington D.C. war so mehr intellektuell so ein bisschen, aber für mich sehr, sehr cool, weil ich fand nur diese Message, aber New York war brutal.
Ja, war heftig.
Einfach brutal. Ja. Age of Quarrel hat, glaube ich, alle weggeräumt, was ich überhaupt hier habe. War, glaube ich, 85 oder...
Ja, deswegen, also es war ja auch früh und dann, auch in deiner Schaffensphase, als es bei dir losging, so, ne? Ich meine, was kam nach Betonromantik?
Razor's Access.
Genau.
So, das war dann schon so, da haben wir dann schon...
Das war schon ein bisschen hardcoreiger.
Die Sachen... Wir haben uns, ich muss wirklich vorsichtig sagen, weil es ist ja doch ein Unterschied. Wir haben uns aber daran schon probiert. Ja? Ich habe dann auch irgendwann... Nur vom
Hören, was du so kanntest von den Platten, mit den Bands, mit denen du gespielt hast. Hast du denn so die Einflüsse mitgenommen und hast gedacht, das will ich auch?
Oder? Ja, genau richtig. Also zum Beispiel Diabuche damals, SSD Control, das war zum Beispiel für mich auch Maßstab hoch 9. Und also ich könnte jetzt auch so viele Bands auszählen aus dieser Zeit. Und wir haben uns halt auch probiert, na klar, man fängt an, sich daran zu orientieren, um dann auch zu üben. Dann kam auch noch dazu, dass ich mit den Gitarristen immer Theater hatte. Das heißt, die hatten dann immer wegen irgendwelchen Freunden keinen Bock mehr, bla bla. Und dann haben wir natürlich irgendwann mir gesagt, also ich habe die Schnauze voll, hab mir eine Gitarre zugelegt, eine eigene, und habe dann Gitarre gespielt und gesungen. War natürlich erstmal musikalisch, war das ein Rückschritt, weil ich meine, ich habe mit Gitarristen so zusammen gespielt, die waren mir vom Horizont her um 3 Jahrzehnte überlegen. Ja. Deswegen war vielleicht die Mucke nicht ganz so ausgereift. Aber wir haben uns dann auch schon an vielen Sachen probiert, haben auch viele Sachen auch im Proberaum mal nachgespielt, um ein bisschen die Gefühle dafür zu kriegen. Und dann halt mit dem Live-Spiele wurde es immer besser eigentlich. Mhm. Aber wir haben uns auch Englisch auch gesungen oder probiert, Englisch zu singen.
War die... Schön gesagt, aber
so sagen,
war deine erste Band mit englischen Texten, also die davor?
Na, warum kann ich nur sagen, weil nur aus dem Grunde, weil die Repressalien wurden immer mehr.
Okay.
Das heißt, sie hatten ja ihre Spione auch selbst bei den Shows.
Logisch.
Wenn wir irgendwie später im Keller, im Eiskeller gespielt haben, war ich mindestens 2, 3 Tage später auf dem... Habe ich eine Vorladung im Briefkasten gehabt zur Klärung eines Sachverhaltes, dann durftest du hin und dann wurden dir Bilder auch gezeigt und bla. Und dann haben sie immer probiert, zum Glück waren unsere Anlagen so miserabel, dass keiner ein Wort verstanden hat. Das war nur Geschrammel und Geschrammel. Okay. Wir haben, also da zu Hause wirklich, das war wie, keiner hat was mitgekriegt.
Ja.
Aber trotz alledem, ich habe damals einen Song von mir, der hieß DDR Terrorstaat.
Ja.
Hätten sie den in den Pfoten gekriegt, der war noch zu... Beton-Romantik-Zeiten, der merkt bestimmt 3, 4 Jahre Knast, ja.
Ja?
Ja, na klar, weil es war Staatsfeind, die Hetze.
Okay, aber hast du irgendwelche, wenn du auf den Shows warst, Ansagen gemacht und hast dich da zurückgehalten?
Nein. Das hast du nicht gemacht.
Also hast einfach gespielt?
Hat fast keiner gemacht. Wir haben nur, hey, nächste Song ist das und dann war gut.
Also, weil, ich meine, du wusstest es ja, dass Leute da sind.
Richtig.
Ne?
Später nachher bei Razor's Access, da haben wir natürlich dann, na, jetzt kommt, keine Ahnung, Soldiers oder bla bla. Dann hast du irgendeine Ansage gemacht.
Und da konnten die dann kein Englisch, dass die eure englischen Texte dann nicht auseinanderfriemeln konnten, oder?
Also die waren noch dämlich im Englisch wie ich selbst. Also, selbst so Anekdoten. Als ich mir mal meine damalige Partnerin, die war ein Vierteljahr in Haft und dann, ich wollte zum Sprecher und dann hatte ich ja zu der Zeit noch Iro. Und dann haben sie mir gesagt, so komme ich hier nicht rein. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe mir die Haare runtergeschnitten mit einer Haarschneide. Maschine. Keine elektrische, eine nur mit Hand betrieben, die man noch kneifen musste wie eine Zange.
Zack, zack, zack.
Und die hat gezogen wie verrückt. Aber ja, ich hatte die Haare kurz. Ja. Und der hat natürlich zu der Zeit eine, so eine schwarze Bomberjacke an, schwarze Jeans, schwarze Martens und natürlich die Haare kurz auf 3 mm. Und dann komme ich zu dem Bullen auf das Revier, um meinen Besucherschein zu beantragen. Und dann sitzt mir dieser dämliche Hund gegenüber und sagt zu mir, ja. Och, Herr Göhle, Sie sehen ja aus wie ein, Sie sehen aber sehr gut aus im selben sächsischen Dialekt, weil es ist kein Angriff, aber es waren leider 80% der Polizisten oder von der Stasi waren leider alles aus Sachsen. Hm. Und wir hatten viele Freunde in Sachsen, also jetzt nicht, dass man jemand denkt, aber Sie sehen aus wie ein Skin-Ex. Und er hat geguckt und gesagt, was haben Sie gerade gesagt? Na, wie ein Skin-Ex. Ich sage, es gibt Unkraut-Ex, aber was Sie meinen, ist ein Skinhead. Und heißt so viel wie Kalischhorn oder Kopfhaut oder wie auch immer. Ja, ja, ist ja egal wie, aber na gut. Ja, die hatten von Englisch Berührung.
Blasen,
ja,
keine Ahnung. Ne?
Also überhaupt nicht. Zum Glück.
Gut, ja, in dem Fall zum Glück. Danach, Rough Called. Ging's weiter, ne?
Also eigentlich war...
Oder kam da noch was dazwischen?
Nee, und zwar der Fehler. Wir hatten mit Razors Access, naja, auch schon, wir haben ja bis 91 mit denen auch gespielt.
Mhm.
Also waren schon die Mauer weg.
Okay.
Vorher Mauer schon rüber und haben dann die Band wieder ins Leben gerufen und haben dann nochmal die letzten beiden Frühlingsfeste auch gespielt und haben mit Razors Access auch noch bis 91 waren wir auch noch
aktiv.
Ja, auch aktiv. Und keine Ahnung, warum, wir haben uns damals von unserem Schlagzeuger auch getrennt. Ansonsten waren es dieselben Leute.
Ach,
derselbe,
so, okay.
Gitarrist, Basser und ich.
Ja, ja.
Wir hatten nur einen anderen Schlagzeuger. Und irgendwie hatte ich keine Ahnung. Ich wollte irgendwie einen Wechsel haben. Also, und da haben mich damals viele Punks oder so, alle die Leute, die ich kannte aus Potsdam, da haben wir mal gespielt zusammen die erste Show mit Agnostic Front über MAD. Und da haben die mich noch gefragt, warum wir den Namen hier geändert haben, weil Razors Access war zur Zeit schon so ein bisschen im Osten, also in der ganzen ehemaligen DDR. Das war schon ein Name.
Ja.
Ja, also wir haben schon Leute hochgezogen und das war mir egal. Ich wollte einen neuen Wind, eine neue Mucke und dann. Aber eigentlich waren es dieselben Leute.
Okay.
Ja, wir haben nur den Schlagzeuger gewechselt und dann haben wir noch eine ganze Weile unter Rough Cold existiert. Und dann ist damals unser Basser, als wir auch gemerkt haben, das wird ernster, weil da kam auch MAD auf uns drauf zu und sagte, wir könnten ein bisschen mehr machen, wenn ihr wollt. Wir hatten natürlich auch Bock. Dann kam die erste kleine Tour an die Boote, mal für ein langes Wochenende oder so. Und da war ihm dann auch zu viel. Jerry, cooler Typ, auch ein alter DDR-Punk. Und
ja,
der ist dann ausgestiegen und dann haben wir quasi das nochmal neu aufgemischt. Also der Gitarrist Sven und ich, wir spielen seit 85 zusammen. Seit 85 spielen wir beide. Also eigentlich so wie Winnie und Roger bei AF, Entschuldigung.
Ja.
So spielen wir beide.
Ja.
Nur, dass wir dreimal den Namen hier gewechselt haben.
Ja, gut, aber trotzdem den gleichen Typen.
Und dann irgendwie waren wir mit dem Namen Rough Cold auch nicht zufrieden. Wir hatten damals schon eine Demo fertig und haben dann nochmal den Namen hier gewechselt in Punishable Act.
Mhm.
Und dabei sind wir dann auch geblieben.
Dazu kommen wir gleich. Noch eine Frage. Du hast ja mit den Bands gespielt. Ihr habt ja irgendwann noch mal Tapes wahrscheinlich aufgenommen in irgendeiner Form. Oder so. Hast du das alles noch? Oder ist das alles verschütt gegangen?
Es gab damals ein Demo-Tape.
Also auch von den anderen Bands? Also
nein, da war leider alles das...
Nichts mehr. Gar nicht mehr.
Also mehr oder minder, als ich rüber bin, muss ich alles stehen und liegen lassen. Und ich habe leider, ich weiß nicht, es gibt einen Punk aus der ehemaligen DDR, der hat so eine Art Archiv, aber ich selbst habe von, es gibt, wenn man irgendwie sucht, gibt es einen Song von Bandsalat, es gibt auch noch ein paar Songs im Netz irgendwo von...
Es gibt auf YouTube Song, so ein paar Sampler, so ein paar Ostpunk-Sampler.
Da sind so ein paar Sachen bei.
Genau.
Und aber ich habe eigentlich, und was jetzt gerade rauskam im letzten Jahr, war, und zwar wurde, wir haben 1987 haben wir die Gelegenheit gekriegt, haben wir gespielt in der Kirche in Pankow.
Mhm.
Auf dieser Insel, auf der
ja,
Breite Straße oder Berliner Straße, wie das heißt. Da haben wir gespielt, da war damals auch so eine Messe.
Mhm.
Und da ist der Mann, der die Anlage damals hingestellt hat, der fand uns cool. Und der hatte in Ostkreuz in der Simplonstraße unten in der Kirche ein Studio drin. Und der hat uns dann gefragt, ob wir Bock haben auf ein Demo-Tape. Und da haben wir damals unser erstes Demo aufgenommen. Also wir waren eine Band, wir hatten schon Merchandise.
Nicht schlecht, ja.
Merchandise, wir hatten einen Backtop und wir hatten ein Demo-Tape.
Hast du, das Zeug ist aber alles weg, da hast du nichts mehr.
Das habe ich halt noch.
Das hast du noch,
ich habe den Banner.
Geil.
Ich habe noch den Siebdruck von Razor's Access. Das ist die Sachen, da habe ich so lange gewühlt über 10.000 Ecken, bis ich das irgendwann in den Finger hatte. Und das Backtop noch. Ich habe diesen Sieb und habe das Demo, wurde jetzt im letzten Jahr gepresst auf Platte.
Mhm.
Ja, da gab es limitierte Auflage mit 300 Stück oder so.
Okay, geil. Wenn du dich jetzt mal so zurückerinnerst, als ihr dann irgendwann auch nach Westdeutschland durftet, kannst du dich noch an die erste Show außerhalb der ehemaligen DDR erinnern? Also,
da muss ich gerade überlegen.
Wenn du dich da erinnern kannst, also war das irgendwas Besonderes? War das anders?
Nein, also eigentlich nicht. Nummer eins, meine, wir sind ja auch alle sehr früh mit West-Berlin in Berührung gekommen.
Mhm.
Also deswegen die erste Show, die wir drüben gespielt haben, ich glaube, die war sie ja zusammen mit Reikers, wenn mich nicht enttäuscht. Also wo wir wirklich mal rüberfahren nach Kassel oder Frankfurt oder wie immer. Also da kann ich mich jetzt so direkt gar nicht mehr dran erinnern.
Gab's keinen Unterschied?
Nicht. Nein.
Okay.
Gab's nicht.
Und
wir haben uns so erstmal den Osten abgegrast, weil wir waren natürlich auch hier schon im Osten. Ja, das hatte die Runde gemacht. Und nun war ja auch eine Zeit, als die lokalen Bands, egal ob Ost oder West, wurden hier auch abgefeiert. Also Anfang der 90er. Und wir mussten jetzt nicht rüber. Ich glaube, wir sind zum ersten Mal rüber, 1993 mit Rikers auf Tour, Wintertour. Murdered Art. Genau.
So, krass.
Statement, wir und ihr noch richtig. Brightside.
Okay, aber war trotzdem, also war das gleiche Gefühl so?
Naja, im Grunde genommen, du hast ja eigentlich dieselben Leute getroffen, die haben halt nur einen anderen Dialekt gesprochen. Ja, du warst in Kassel, du warst Freiberg, Breisgau. Im Breisgau haben wir gespielt. Ich glaube, das war die erste Show.
Mhm.
Erste Show mit Reikers, der war im Breisgau, genau.
Und ja, hätte ja sein können, dass die Shows irgendwie viel kaputter waren als irgendwie. Oder,
nein.
Oder die haben euch, keine Ahnung, angekickt wie die Autos, weil plötzlich da aus dem Osten eine Band oder aus dem ehemaligen Osten
also
eine Band.
Also eigentlich muss ich sagen, war das Verhalten, kann ich jetzt so sagen und auch behaupten, der Osten war natürlich ausgehungert. Mhm. Ja, also es gab nichts. Das heißt, alles, was gekommen ist, wurde erstmal frenetisch abgefeiert.
Ja, die hatten ja, also in Anführungsstrichen hatten die ja nur euch.
Ja, ich habe noch ein paar andere Bands.
Nee, aber klar, also nicht nur also dich als Band, sondern auch andere Bands. Aber ne, so. Aber
sag mal so, die im ehemaligen Ostteil wurden alle Bands, sogar die lokalen Bands aus West-Berlin oder Ost-Berlin und auch die Band aus Deutschland wurden abgefeiert. Und ja, in den alten Bundesländern war das schon so ein bisschen amerikanisiert, haben wir wieder benannt.
Mhm.
Also das heißt wohl schon abgecheckt. Blabla. Da hatten wir Glück, muss ich wirklich sagen. Wir hatten Glück mit der größten deutschen Band unterwegs zu sein. Reikers haben alles an der Hand gespielt, jeden Ami, alles. Die haben alle weggehauen. Einfach live hatte keiner eine Chance. Und wir hatten noch das Glück. Nummer eins, wir waren seitdem auch sehr gut befreundet und konnten auch natürlich in ihrem Kielwasser schwimmen.
Ja.
Also das hat wunderbar gepasst.
Okay.
Wir hatten also drüben genauso viele schöne Shows, wie bei uns auch. Die waren genauso irre. Und wenn du als Band gut warst, wurdest du abgefeiert.
Ja.
Aber halt, du hast gemerkt, dass schon, die hatten mehr Berührung mit internationalen Bands, wenn man das so mal nennen möchte.
Logisch.
Klingt, ja? Ja. Na klar. Also die kannten diese Szene schon seit 85, 86, 87 und die kannten alles, was Rang und Namen hat.
Ja. Von daher, ja gut, macht natürlich Sinn. Ne? Das ist dann bei euch, weiß nicht, ist das verzögert bei euch erst angekommen? Oder ist das schon, also wenn so das rübergeschwappt ist, so, weißt du, so diese Anfangs-Hardcore-Sachen, dass die dann erstmal so ein bisschen im Westen waren und dann ein, zwei Jahre später waren die dann
im Osten? Nee, glaube ich auch nicht mal so. Gerade, sag mal, für uns hier in Berlin, da ich das denn nur die Mauern da manchmal, wir hatten auch viele, viele Kumpels aus West-Berlin, die auch regelmäßig rübergekommen sind.
Ja.
Also wir hatten viel Berührung mit der Art von Mucke.
Okay.
Ja, das hat überhaupt ordentlich. Du vielleicht maximal, vielleicht mal, du hast irgendein LP nicht ganz so schnell bekommen, aber ich hatte alle was Rang und Namen hatte ich im Plattenschrank und habe alle, die war auch ein Sammler. Also da, ich hatte die erste Suicide Tendencies als Radiopressung, also die eigentlich nur für Moderatoren waren und wie immer. Ja, das war also heutzutage, glaube ich, ein Highlight, aber leider alle verkauft.
Ja, aber heute leider? Hättest du es gerne wieder?
Ja, ich hätte es gerne wieder, klar.
Ja?
Ja, ich war auch ein sehr großer Fan von Suicide Tendencies. Also Fan, in denen sich, ja, also ja, das ist auch so mal so eine Frage, die mir so oft gestellt wurde. Welche Bands haben mich beeinflusst? Gibt es nicht. Also für mich, weil ich hab zur selben Zeit angefangen zu musizieren wie alle anderen auch. Ja? Also es gibt Sachen, die dich beeinflussen, aber keine Band, an die ich mich jetzt irgendwie orientiert habe. Ja?
Okay, du hast überall so ein bisschen was mitgenommen.
Überall, und dann, alle.
Ja, okay, ja. Okay. Irgendwann Punished Elbe Act ging ja dann los, ne? Ja. Also ich meine, Band spielst du immer noch? Ja. Euch gibt's ja immer noch.
Na klar.
Also mit Corona jetzt hat natürlich eigentlich ein bisschen gestoppt und so. War ja dann auch die erste Band, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, mit der du richtig Touren gefahren seid,
ja,
ne?
Klar.
Also so richtig mal, also wochenlang auch unterwegs.
Ja.
Wie war das? Also ich meine, ihr wart...
Aber gerade saß und weil ich mich gefragt habe, die erste, der war zwar auch in Berlin, aber die erste Konzert mit Rough Cold, wo ich sehr aufgeregt war, seit langem mal wieder, weil sonst kann ich es aber nicht, war, und zwar hatten wir damals von MAD zwei Shows bekommen. Die eine war in Potsdam im Waschhaus und die andere war hier im SOX 36 mit Agnostic Front. Das war dann noch unter dem Namen Rough Cold, 91 oder 92. Da kam auch Roger gerade raus aus dem Knast, haben sie ihre Tour gemacht, ihre One-Ways-Tour, die erste.
Stimmt, die Reunion, also.
Nicht Reunion, aber das Jahr, als er wieder da war, ich muss sagen. Wahnsinn. Und da war ich wirklich zum ersten Mal wieder aufgeregt, weil AF war natürlich schon für uns ohne Nummer.
Ja,
klar. Weil die kannten wir schon seit 80, also 82, 83.
Ja.
Und egal. Aber das war so. Also da ging dann eigentlich ziemlich. Wir haben die ersten Shows gespielt, haben das Demo produziert, wovon ich dir gerade erzählt habe. Also noch unter dem Namen Rough Cold.
Ja.
Dann nochmal umgeklebt in Razors, dasselbe
Tape. Also das Tape?
Der war schon fertig.
Ja.
Der war schon fertig, schon alles schon mit Inlay drin, halt nochmal geändert. Und haben dann mit dem Demo, muss ich sagen, das auch dank, MAD Demo ist so sehr unterstützt. Nun hatten wir auch schon einen gewissen Namen durch die frühere Szene, halt durch die früheren Jahre, die anderen Bands. Das heißt, es ging dann eigentlich bei uns ziemlich steil.
Mhm. Also
ziemlich steil heißt, das war schnell, wir hatten schnell viele Shows.
Was ist hier los?
Sag mal.
Alter, zwei Ossis unter sich hier.
Und das im Westen, ach du Scheiße. Du, wir haben euch infiltriert. Haben wir
nicht rausschneiden, nicht rausschneiden.
Das ist alles drin, das bleibt alles drin.
Wo?
Raki?
Oh, Raki, Evet. Nein, und dann kam halt der erste Angebot, das war diese Wintertour.
Ja.
Mit Rikers, Murdered Art, Third Staple, Bright Side. Und da haben wir die gesagt, klar, sofort los.
Ja.
Geil. Muss ich sagen, war auch um die Weihnachtszeit rum. Abriss, absolut. Ja, wir sind durch ganz Deutschland, wir waren auch, glaube ich, ein bisschen in der Schweiz, Österreich.
War das denn auch das erste Mal für dich?
Auf Tour?
Ländergrenzen, über Ländergrenzen hinaus?
Klar. Ja.
War ja wahrscheinlich auch ein absoluter Kulturclash für dich, oder?
Na klar, also Kulturclash nicht, aber es war ein Rausch. Du warst mit den richtigen Leuten zusammen zur richtigen Zeit und dann hat all die passt. Also alle wirklich war.
Ja, und du warst vor allen Dingen auch in diesen Szenen in einem anderen Land die aber vielleicht am Ende trotzdem ähnlich waren zu dem, was du von zu Hause kanntest, oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Geil.
Ihr habt ja auch Touren mit mit Ami-Bands gemacht, oder?
Wir haben dann 94 kam unsere erste Platte raus und sind dann 95 mit Madball auf Tour.
Wie war das? Also mit Amis dann aufs Tour zu gehen?
War das völlig normal?
Nein.
Also man muss dazu sagen, wir haben damals das Angebot bekommen, mit Madball zu touren von Ute. Und ich war es mal raus. Komplett. Ja, komplett. Das war erstmal, man musste erstmal zu Hause hat dauern.
Ja.
Du hast auch die ganzen Städte gesehen, wo du halt spielst.
Ja.
Und wir waren ja wirklich in Europa überall.
Ja.
Und wir waren 7 Wochen am Stück auf Tour.
Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Sieben Wochen. Und fast jeden Tag auch gespielt.
Ja.
Wir hatten vielleicht mal mittendrin nur so zwei Tage Day off, wenn wir irgendwo lange gefahren sind.
Ja.
Aber ansonsten warst du jeden Abend irgendwo. So, wir haben damals für diese Show haben wir uns einen Kredit aufgenommen, weil wir haben uns einen, wir haben uns einen Camper auch hier gemietet. Die ersten 10 Tage sind wir mit Madball im Nightliner. So, die ganzen uralten von Beat the Street, das war eine Höhle. Ah, cool. Und sind dann auch später als Chrono Sounds mit zugekommen, sind wir später, später mit unserem Camper nebenher gefahren.
Ja.
Zum Glück. Weil im Camper, zum Glück? In dem Camper, wir haben uns ja alle vorher, wir haben uns ja vorbereitet. Im Camper war alles drin.
Ja,
wir hatten Vorräte drin, wir konnten drin duschen, wir hatten ein eigenes Klo, wir haben jemanden Kaffee gekocht und unsere Rühreier gemacht oder wie auch immer. Also, das war, da haben selbst. Freddy hat immer morgens wie ein kleiner Junge an der Tür gestanden und hat gefragt, ob er Milch haben kann für Cornflakes oder einen Kaffee. Das war echt eine coole Zeit. Ja, und die, also aufgrund unserer begrenzten, also zumindest meiner begrenzten Englischkenntnisse, haben wir natürlich die ersten 3 Tage
nicht viel, Füßen?
Nicht viel gesprochen, wir haben immer nur dämlich gegrinst.
Ja.
Aber ich sag mal so.
Aber war das für dich Helden? Also, dass man war das so auf Augenhöhe?
Nein, war nicht auf Augenhöhe. Ich betrachte keinen als irgendwie als Held. Ja. Das war so, ich war befangen, klar. Mhm. Weil sie schon, na klar, die ersten, das Nummer eins, Punkt Nummer zwei, die ersten Madball-Sachen und die erste Madball-EP war ja nun, was soll ich sagen, ein Meilenstein.
Ja.
Also, aber ich denke mal, dadurch, dass es wirklich feine Burschen sind, absolut feine Burschen. Also wir hatten sehr schnell die Gelegenheit, die so kennenzulernen, wie sie sind.
Mhm.
Freddy war 19.
So, überlegen, ne?
19.
Wie alt warst du zu der Zeit?
29.
Der große Bruder im Endeffekt.
Ja. Und so hat er mich auch behandelt. Also
okay.
Ich hab's überhaupt keine... Wir haben uns auch... Also ich denke mal, es war so ein Beschnuppern und dann ist das Eis sehr schnell gebrochen. Und nachher, wir haben jeden Tag Fußball gespielt, die Amis. Jeden Tag, wenn wir konnten. Jeden Tag. Ja. Und wir haben die Amis bis auf einen Tag, haben wir jeden Tag geschlagen.
Geil.
Ja.
Aber warum Fußball?
Genau, die wollten immer mit uns spielen. Fußball. Haben wir mit denen gespielt und wir hatten zum Glück, bei uns in der Band waren unser damaliger Basser, und also der damaliger Basser, der noch immer bei ist, Siggi und unser damaliger Schlagzeuger, so. Mhm. Die spielten beide damals schon im Verein. Das heißt, die waren sehr gut.
Ja.
Und dann haben wir sie jeden Tag haben wir sie
richtig vernascht.
Ja, nee, und die Tour war für uns, muss ich sagen, da ich zum ersten Mal gemerkt, wie wichtig für eine Band auch eine Tour ist.
Mhm.
Also nach 5 Tagen wirst du eigentlich erst warm. 5, 6 Tage, ja, die brauchst du, um richtig warm zu werden, heißt auf der Bühne.
Ja, ja.
Und auch die Stimme hat sich ja gut eingepegelt. Also die Tour war grandios und ich behalte sie heute noch. Ich habe noch diese ganze, den Rider zu Hause.
Ja, die ganze Tour und alles. Tour.
Ist das Schöne, weil wir jetzt darüber so sprechen, jetzt mittlerweile kann ich sagen, das, was wir eigentlich erleben durften, kriegt heutzutage keine Band leider mehr mit.
Inwiefern? Also,
weil es Nummer eins ist alle viel zu schnelllebig.
Mhm.
Und die Bands kommen und gehen.
Mhm.
Leider.
Mhm.
Und gerade auch hier im Raum Berlin. Wir hatten in den letzten 15, 20 Jahren so viele gute Bands.
Absolut.
Ja, die absolut in der Lage gewesen wären, auch alle weg zu boosten. Aber es ist halt,
aber woran liegt's?
Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist auch alles etwas schwierig. Man darf nicht vergessen, wir haben es als Band auch mitbekommen. Wir sind mehrere Generationen rein und rausgewachsen. Also die Leute, die mit uns damals unterwegs waren, zu unseren Shows gekommen sind, die waren natürlich 10 Jahre später, hatten viel auf diese Art von Mucke keinen Bock mehr oder wollten nicht mehr zu den Shows, um zu pogen oder zu diven, wie auch immer.
Ja,
was ich meine? Das heißt, du musst es probieren, als Band eine neue Generation zu erobern. Und das war sehr oft sehr, sehr schwer. Wir hatten natürlich auch, Fahrten nach unten, die waren also brutal. Aber alle.
Aber ihr seid ja immer noch da. Ihr seid ja immer noch dran geblieben, ne?
Hat uns auch nie gestört. Weißt du?
Ihr zieht euren Stiefel durch.
Weil ich denke immer auch, wenn du als Band auch anfängst, Mucke zu machen, wir fangen im Proberaum an und ich denke, wir hören auch im Proberaum N. Fertig. Also wir hatten nie diesen Drang, wir müssen jetzt eine große Nummer sein. Wir haben einfach auf uns drauf zukommen lassen. Und das war auch so cool, ja?
Ja. Aber es hat ja, weiß ich nicht, ist es aber vielleicht das, was heute auch anders ist, dass oftmals so dieser Drang irgendwie da ist, ich muss irgendwas werden?
Ja.
Und ihr habt, also jetzt mal an eurem Beispiel, ihr habt euch einfach hingestellt, Ihr habt einfach Musik gemacht, naja, und dann hat es halt funktioniert und dann spielst du halt weiter.
Wir haben natürlich auch einen Anspruch, natürlich, klar. Ich bin natürlich
so wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, ja, aber.
Genau, richtig. Aber
mit einer Lockerheit irgendwie.
Richtig. Aber ja? Wir haben uns nie den Stress gemacht, irgendwer zu sein oder sein müssen. Ja, doch, da hat man eine ganz kurze Phase, so Mitte der 90er, 96, da sind wir fast daran nicht zugrunde gegangen, aber da haben wir gemerkt, oh, jetzt, also, weil wir waren sehr schnell erfolgreich. 94, 95, 96 waren unsere, wirklich waren 3 Jahre, die waren.
Die Hochphase.
Verrückt. Dann kamen die ersten Verhandlungen mit Sony.
Ah ja, okay.
Ja, wir waren vorher bei Noise, die wollten uns da rauskaufen. Ich habe 2 Bands, für die sie sich interessiert hatten, das waren Rijkaard und wir. Mhm. Und natürlich, klar, meine, klarerweise hat Rijkaard das Ding auch gewonnen. Logisch, also ja. Und,
aber sagst du ohne Neid?
Was?
Sagst du
Gottes
ohne
Willen. Also ja. Das Wort Neid kenne ich überhaupt gar nicht. Wirklich. Nummer 1, den Bart auch gönnt, die waren uns einfach rein musikalisch, nicht musikalisch, vom Spiel her waren wir zu der Zeit bombastisch gut. Mhm. Technisch auch absolut gut.
Ja.
Aber,
Danke.
Aber die hatten schon ein anderes Level. Ja,
ja gut, aber ehrt dich ja umso mehr, dass du halt völlig neidlos an die Sachen rangehst und dass man das
guck einfach. Mal, ich habe mich zum Beispiel immer, also wir haben uns auch von Benz, die auch alle später gekommen sind, haben wir uns auch inspirieren lassen. Mhm. Also, was ich ganz schlimm finde, wenn du älter wirst und dich für irgendwas Neuem verschließt und unter meinen musst, früher war das so. Nein, zum Beispiel hier in Berlin, diese nächste, sag mal, die nächste junge Hardcore-Kultur hochschwappte, wo auch später Final Prayer auch draus geworden sind. Und mir fallen jetzt gerade keine Namen ein. Helf mir bitte. Ich habe hier in Berlin so viele gute Bands.
Aber Final Prayer ist für mich auch so die Speerspitze von diesem. Gab es noch Make It Count und so.
Nein, Mann, die Make It Count zum Beispiel. Genau. Make It Count live war brutal. Mhm. Abriss hoch 9. Ja. Ja. Die haben es auch, aber ihr meint, die haben so viele gute, frische Bands, junge Bands, die auch halt, wo wir auch gemerkt haben, okay.
Da kommt was nach, wa?
Hör zu, du und änder vielleicht ein bisschen was an deinem,
Lerne.
Und du kannst, also das Schlimmste, was du machen darfst im Leben, wenn du nicht bereit bist, neue Sachen aufzunehmen. Fertig.
Ja, absolut.
Und das haben wir auch geschafft. Dann irgendwann kam auch diese Phase, und gerade bei den jüngeren Bands, dass sie uns halt, auch wenn sie uns vielleicht musikalisch nicht mochten, aber uns immer einen gewissen Respekt gezollt haben, weil wir schon
so lange da sind.
Ja, noch so dieses, aber ich will es so nicht nennen, aber es ist halt so dieses. Ja, also wirklich, ich habe viel auch erlebt, die haben gesagt, ey, Mann, eure Mucke war nie mein Ding, aber Hut ab.
Ja. Okay. Wie ist es heute bei dir? Bist du, keine Ahnung, bist Familienvater,
ne? Ja,
hast einen Job und keine Ahnung was?
Ja.
Aber bist du da irgendwie noch dran, so ein bisschen über, keine Ahnung, Spotify, irgendwie neue Sachen zu entdecken oder irgendwas? Ja. Oder?
Aber jetzt eigentlich muss ich sagen, also, Hardcore oder Punkrock höre ich eigentlich nur noch auf neue Sachen, auf Empfehlungen, oder ich werde irgendwie darauf aufmerksam. Mhm, weil irgendwann muss ich sagen, bei mir mache ich auch keinen Hehl draus. Ich konnte mit dem ganzen Metalcore und all diesen ganzen
Einflüsse
aus Modern gar nichts anfangen. Überhaupt nichts. Weil früher bei uns war es so, Metal war Metal, Punk war Punk, Hardcore war Hardcore. Und du konntest halt mischen, aber nenn es nicht Metalcore, nenn es doch einfach Grindcore, Death Metal oder Hardcore Punk, das war mir und ich kann mit dem die Grunze nichts anfangen, gar nichts. Es geht an mir spurlos vorbei.
Ja.
Wirklich. Okay. Deswegen, also ist das für mich, also ich bin auch sehr, sehr weit gefächert musikalisch. Ich höre gerne auch andere Sachen. Ich höre natürlich zu Hause ruhige Musik, klar. Ich höre zu Hause keine Baller. Ich höre Baller, wenn ich im Wagen setze.
Ja.
Dann hole ich mir die Sachen runter, die mir auch gefallen. Zum Beispiel, ich bin gerade wieder im Augenblick bei alten Sachen. Ich höre gerade hoch und runter Erto, Rick und Mike von Danny Diablo, früher Scarhead.
Scarhead,
da war der zweite Sänger.
Ja.
Das muss ich sagen, das, also die alten Sachen aus New York. Letztens habe ich mir Suicide Tendencies angehört. Black Flag, jetzt gerade wieder Minor Threat.
Wieder ein bisschen Gänsehaut?
Ja, absolut. Das wäre schlimm, wenn es so wäre.
Dann
würde ich wissen, ich kann mit der Musik brechen.
Ja.
Das ist immer noch so.
Ist immer noch.
Die Songs drinne. Oder Gorilla Biscuit, ja. Mhm. Meine, nur dieser Akkord. Da hast du gewusst. Ja, ich schon jetzt wegen davon spreche. Geht schon. Ja, das ist so.
Schön. Ja, ja. Das macht es auch irgendwie aus, oder?
Ja, klar.
So, also das irgendwie.
Ja, diese Musik war für mich immer auch so. Auch bei, also allem, bei allem, was ich, wenn ich irgendwie aktiv war, wenn du lange Fahrt gefahren bist oder joggen gegangen bist oder ja, Sport gemacht, immer war der höchst so eine Mocke. Dann ja. Braucht den als ein Tier.
Ja, ja. Ja, verstehe ich. Während dieser ganzen Jahre, die du da in Bands gespielt hast, aktiv warst, keine Ahnung was, du warst Punk, du hast ständig auf den Deckel gekriegt und keine Ahnung was, hast du irgendeine Schulausbildung, hast du irgendeine Berufsausbildung, ja, hast du, was hast du gelernt?
Ich habe also erstmal, gut, war ja damals normale Oberschulabschluss, habe ich gemacht, 10 Klassen, dann habe ich einen Beruf erlernt, danach habe ich in einer Firma gearbeitet, habe da wie alt war ich, Moment, 86, war ich 20, habe einen Führerschein gemacht für LKW. Hab dann auch später sehr lange in allen möglichen Sachen gearbeitet und hab dann 1995 angefangen, als Gerüstbauer reinzuschnuppern. Hab dann den Beruf ab 97 fest für mich entschieden. Hab dann auch 2011 bis 14 mein...
Jetzt fällt hier wieder eine Hochzeit vorbei.
Hochzeit. Hab dann von 2011 bis 14 meinen Meister gemacht. Mhm. Kann man auch stolz sagen, den mit 1 als Jahrgangsbester abgeschlossen. Hab seit 2000 bin ich selbstständig, hab seit 2008 eine GmbH, habe 24 Angestellte.
Alles, also Gerüstbau.
Alle die Gerüstbau, ja.
Da habe ich übrigens noch eigentlich neulich ein Klischee gehört. Will dir nicht unterstellen, aber es war immer so. Warte mal, wie war denn das? Auf dem Bau sind irgendwie immer so die ganzen Maurer, das sind immer alle die Zecken und die Gerüstbauer sind alt Faschos.
Ja. Jetzt kannst du muss dazu sagen, es gab in den 90er, Ende der 90er, gab es viele, ich nenne sie mal Trend-Nazis. Hm. Eigentlich war es meistens Hools.
Ja. Ah, okay.
Also es war jetzt kein, also ich habe es ja auch mitgekriegt, kein fester Hintergrund. Und ich muss dazu sagen, für mich, auch weil ich optisch vielleicht immer genau in ihr Bild reingepasst habe, großkräftig, kurze Haare,
ja,
tätowiert, haben sie immer gedacht, ich bin irgendwie ein BFC oder irgendwas.
Ja.
Ich habe auch den Leuten meistens gleich klar gemacht, woher ich komme. Wenn ich irgendwelche dummen Parolen gehört habe, habe ich gesagt, tu mir nicht feiern, lass es einfach hier sein. Wir können uns gerne zusammen ackern, wir können zusammen auch mal abends ein Bier trinken, aber eure politischen Dünches hier bei mir
nicht.
Weg oder ja. Ich bin weg. Ich habe keinen Bock drauf. Ja.
Ja.
So, und bei mir in meiner Firma kann ich sagen, habe ich mir die Leute auch ausgesucht, wo ich sagen konnte, also das kommt hier nicht her.
Sind fertig. Sauber.
Ja, fertig.
Okay. Aber Bock war drauf. Schon, also war, ist ja, jetzt klar, nicht nur ein dummes Klischee, ist aber sondern.
Im Allgemeinen auf dem Bau hast du viele. Mauer okay. War nicht Zecken. Ist halt Quatsch. Du hast so viele.
Obwohl das doch. Ja. Woher kommt das? Ist da so ein proletarischer,
Weil sie stumm sind. Ich muss sagen, auch nach der Wende, ich habe viele zum Beispiel, ich habe viele auch kennengelernt aus dem Raum OAV oder aus dem Raum LDS.
Mhm.
Jetzt darf ich mal sagen, Leute, die mit Ausländern überhaupt keine Berührung hatten. Überhaupt
ja, logisch, die kennen die ja nicht.
Die hatten ihren Vietnamesen-Imbiss und vielleicht dann später mal ab 91 mal Döner.
Ja.
Da haben sie abends dran auch gestanden, haben ihren Döner gegessen und die Bier getrunken und abends haben die Fensterscheibe eingeschmissen.
Ja.
Also so ein geistiger Blödsinn. Ja. Also wenn du irgendwelche Parolen hört hast, ja, die nehmen uns alle weg, was nehmen sie euch denn weg?
Die Dönerbruder,
die nehmen sie weg. Ich denke mal, viele war auch damals diese Angst vor dem Fremden generell. Mhm. Ja, auch gerade in den ländlichen Region, da kommt der Fremde, der hört hier nicht her.
Ja, kenne ich nicht, will ich nicht.
Und ich kenne es ja früher, wenn wir aus Berlin gekommen sind, oder Potsdam gefahren, haben uns gehasst.
Ja.
Ja, da kommen die scheiß Preußen, die Berliner, bla bla. Also ist egal, das ist mal, so bei vielen Leuten, denke ich mal, da war das so ein, Mitlaufen. Ich will sie damit nicht entschuldigen, aber es war halt für viele, glaube ich, die haben ja nie gewusst, was da für ein Scheiße klar war.
Aber
ich habe mir kontinuiert immer zum Glück komplett fernhalten. Weil ich habe auch immer gesagt, wenn ich gemerkt habe, irgendjemand in meinem Bekanntenkreis, also auch selbst hier in dieser ganzen Szene, sag ich mal, dass irgendjemand ist, der mir nicht richtig vorkam, für mich richtig, was zu mir passt, habe ich ihn komplett ausgeschlossen. Weil ich wollte eins nie, nicht um da jetzt irgendwie aufzupassen, aber du kriegst sehr schnell einen Ruf, den du nicht haben möchtest.
Absolut.
Ja, da hab ich keinen Bock drauf.
Ja, ja.
Weil das hat mich die ganzen Jahre ferngehalten. Ja, ich habe, was die Leute von mir für ein Bild hatten, wir haben mich schon auf der Bühne zugerufen, aber ich hatte lange Haare und einen Zopf, ich bin ein zu alter Schwein und bla bla. Ich hatte ja Kampfhunde, also sogenannte Kampfhunde.
Ach so,
und lange Haare, Haare Zopf Kampfhunde. Und ja, hat all gepasst.
Hast du Mädels auf der Straße?
Ja, natürlich, also, kann ich sagen, die Storys im Laufe der Jahre habe ich erfahren, ich habe 8 Solarien, 3 Fitnessstudios, ich habe eine Kampfhundzucht und also ich die dollsten Sachen.
Okay, krass.
Aber ist egal. Ist vollkommen, ja, ist so unwichtig.
Wie du alle dein Geld verdient hast.
Natürlich, na klar. Aber ist so unwichtig für mich. Ja. Ich denke immer, glaube ich, das war schon früher für mich immer faszinierend als Punk, wenn ich mit irgendjemandem am Tisch unterhalte, so also wie wir jetzt bei dir sitzen. Und ja. Du wirst jetzt keiner, der sich mit der Szene auskennt. Ja. Und wir haben auch gesessen, haben nur einfach gequatscht, dass viele auch gesagt haben zu mir, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja.
Ich weiß nicht, was hast du nicht gedacht? Nein, du bist ey, total okay.
Ja.
In Ordnung. Ich sage, wieso? Warum sagt naja, dein Aussehen und bla. Und ich sage, was, Mann, das ist, die Menschen brauchen immer eine Schublade, ja, wo
ja,
du reinpasst.
Ja, ja, ja,
ja, ja. Immer, du musst da reinpassen und dann ja, musst du ja. ihr Klischee erfüllen.
Ja, ja.
Und es macht auch manchmal Spaß, ihr Klischee zu erfüllen. Ja,
keine Frage. Damit zu spielen,
ja, ja, natürlich. Ja, ja. Und das Ding, oh, ist, ja, ja. Aber Gottes Willen.
Ja, geil. Eine letzte Frage habe ich noch. Oder vielleicht zwei. Vielleicht zwei, machen wir zwei. Ostpunk, die Doku.
Ja.
Wie kam das? Wurdest du einfach angefragt?
Nein, die haben ungefähr, ich habe mich damals mit dem Regisseur unterhalten, der kannte mich natürlich schon aus. Die hatten, also die Leute, die den Film auch hier gedreht haben und ein Buch geschrieben haben, die kannten natürlich, die kommen alle aus dieser alten DDR-Punk-Szene. Okay. Die kommen alle von 79, 80.
Ja.
So. Und es ging auch darum, in diesem Film nur Leute zu nehmen von 80 bis 82. Mhm. Also die da schon was gemacht
Kern
haben.
Eigentlich.
Also eigentlich ja. Für uns im Osten. Deutschland
ja.
oder DDR ehemals, ja. dieser alte Kern.
Ja.
Und da hatten so ungefähr 40 Protagonisten, was für ein scheiß Wort.
Ja.
Und irgendwie war von vornherein klar, hat er mir auch erzählt, Gürtel muss bei sein, weil klar, ich war der Einzige, der noch eigentlich so richtig fest mit der Szene, in der er sich verwurzelt war, durch den Werdegang von Punkrock zu Hardcore, auch wenn ich mir keine Ahnung, aussiehst
ja.
wie früher, die Haare wurden auch gar nicht mehr heim. Aber die haben gemerkt, ich bin auch auf der Bühne, ich bin auch auf Punk-Shows, ich bin auch mit einer Hardcore-Band
ja.
unterwegs und. Also ich war schon einer von denen, der für sie interessant war. Mhm. Und haben mich gefragt, ob ich darauf Bock
okay.
hätte.
Okay.
Du kannst nichts sagen, na klar, können wir gerne okay. machen.
Jetzt mir fällt gerade noch eine Frage ein, die ich ganz spannend finde. Du hast gerade gesagt, du hast deine eigene Firma, du hast 24 Angestellte, was auch immer. Hat dieses ganze Großwerden in der Punk-Szene, dieses Punk-Dasein, dieses Hands-on selber Band machen, was auch immer, hat dir das geholfen?
Ja,
also absolut. Da hinzukommen irgendwie?
Absolut.
Also das ist schon eine Schule, oder?
Ja,
also
klar, so dieses, ist es. Warum kann ich sagen?
Diese Tour live oder irgendwie, also so dieses ganze...
Nummer eins, du lernst sehr schnell. Deswegen war für mich auch der Hardcore so wichtig. Und der Hardcore-Begriff wurde im Laufe der Zeit so für mich verwurstelt. Es hieß ja immer, do it or leave it.
Mhm.
Also mach es oder lass es. Also du machst das ganz oder gar nicht. Und Punkt Nummer zwei, aus dem Punkrock habe ich eins entnommen, wirklich. Und deswegen habe ich in meiner Mannschaft keine Fluktuation. Ich habe keine Leute, die kommen und gehen. Weil du bist zwar Chef. Ich bin der Mentor und der Leader, kann ich sagen, bin ich bei uns in der Band auch.
Ja.
Aber, und glaube ich auch, die Band hat mir auch sehr geholfen. Du musst lernen, dich auf andere Menschen einzulassen.
Mhm.
Und so. Und durch den Punkrock hast du natürlich auch gelernt, andere zu akzeptieren, so wie sie sind.
Mhm.
Und nicht sie für dich recht zu formen. Und du musst dann genauso nehmen, wie sie sind und musst probieren, aber aus ihren Fähigkeiten alles rauszuholen.
Mhm.
Ja, wie die Band. Also die, eigentlich war die Band auch für mich eine ganz wichtige Schule. Oder die Bands im Allgemeinen.
Ja, ja.
Das heißt, du musst bereit sein, dich auf andere Leute einzulassen. Ich habe ein festes Team. Die längsten Leute an meiner Seite sind seit 21 Jahren bei mir.
Okay, ja.
Ja, wir haben keine Fluktuation. Ich kann teilen. Als Chef gern, richtig. Du musst natürlich auch, machen sich vor, du bist auch ein Unternehmer, du musst auch
ja, das muss auch finanziell Kaufmann
sein. Du musst auch
ja.
Kaufmann sein, aber für mich ist es so, wenn die Firma wächst,
dann wachsen alle, oder?
Wachsen auch alle, auch die ihr Geld wächst oder ihre Vorzüge, die sie haben wollen. Ja? Und deswegen ist es so, meine Mannschaft ist wie meine Band hinter mir.
Mhm.
Ja, und das so, das macht mich sehr stolz. Und sag mal, dieses, auch dieses Soziale. Wenn irgendjemand Schwierigkeiten hat, kommt zu mir und zum Beispiel, sehr oft, wenn irgendwas ist, zum Beispiel, kommt jemand, der hat zwei Kinder, die Frau arbeitet Schicht, Kinder sind krank. Meine Frau ist aber Schicht, bla, sag ich, fahr nach Hause. Also, dass du Mensch bleibst und nicht, nee, du hast hier einen Arbeitsvertrag, du musst jetzt hier kommen.
Du wirst nicht Boss, also du bist nicht Boss geworden, sondern du bist.
Ich bin ihr Leader, fertig.
Ja, bist aber irgendwo im Punk geblieben, also irgendwie so ein bisschen.
Also, da ist Punk wieder, Mann, das kann es ja nicht sein. Na klar, mir geht's finanziell extrem gut.
Ja.
Ja? Aber ich kann teilen und ich habe keinen Neid in der Firma, wo ich sagen kann, irgendjemand, gib mal, der hat wieder nicht und nicht.
Ja. Aber das ist schön.
Absolut.
Das
freut mich. Bin ich auch sehr stolz drauf.
Ja. Dass du dir das bewahrt hast, oder?
Gut, ist ja den, was der eigentlich der Sache auch, entnimmst. Denn gerade diese, auch dieses Durchziehen und 100%, das war für mich immer schon wichtig. Also ich mach sehr ungern halbe Sachen. Ja, entweder ich mache die Hand oder ich lasse es sein. Ich bin auch sehr gerne faul, aber wenn ich sage, ich nehme irgendwas in der Hand, dann auch bitte.
Dann auch richtig.
Bis zu Ende.
Ja. Eine letzte Frage, eigentlich das Markanteste, so ein bisschen mit der Sprache, Sprachfehler in Anführungsstrichen. Hat die das, also irgendwie beim Singen gab es da irgendwann mal Probleme oder ist das auf der Bühne weg?
Nein, ist auch psychologisch ist es auch erwiesen, dass ja das Singen anders funktioniert. Also das Gehirn steuert das Singen anders wie das Sprechen.
Okay.
Also ich denke mal, diesen Sprachfehler habe ich durch zu Hause. Ich war ja der Jüngste von allen dreien und meine Mutter, muss ich sagen, wurde sehr oft durchgelassen, also körperlich, also mit Gewalt. Und wir Kinder natürlich auch, wir haben viel Sänge gekriegt. Und ich denke mal, bei mir hat es halt Spuren hinterlassen. Mhm. Dann kam auch dazu, dass sie probiert haben, mich im Kindergarten umzuerziehen. Ich bin Linkshänder, von links auf rechts.
Ah, okay.
Und da war ich damals mit meiner Mutter, kann ich mich daran erinnern, da war ich fünf, war ich beim Neurologen.
Mhm.
Da machen sie mit ihren Test quasi. Und dann sagt, das hat halt die meisten Sprachfehler, das meistens kommt durch Stress, durch hohen Stress, wird zuerst aber das Sprachsystem angegriffen.
Okay.
Und die Folgen können irgendwie sein, dass entweder, dass du linksseitig gelähmt bist.
Oh, okay.
Ja, weil theoretisch das ist ja gegenüber und bla bla.
Ja.
Aber es hat für mich, ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich beim Singen, also die Hirn, ich weiß nicht noch wie, aber die Hirn funktioniert beim Singen anders.
Okay.
Und das Singen fällt dir leichter.
Mhm.
Und ich habe auch damals sehr stark gestottert. Und habe auch, ich war auch ein Jahr im Sprachkindergarten und habe dann auch später meine Jiddische zum Beispiel in der Schule, ich hatte eine sehr gute Lehrerin in den ersten 4 Jahren, und die hat immer gefragt, ob ich meine Jiddische singen kann, einfach mit einer Melodie.
Mhm.
Dann habe ich die Jiddische halt vorgesungen und dann hatte ich
Ja.
Normalerweise, jetzt kommt das. Im Sprachkindergarten lernt man dich, sprich langsam. Wenn ich mit dir aber jetzt die Gespräche geführt hätte, bräuchtest du die dreifache Zeit. Es wäre weder interessant noch hörbar.
Ja.
Und irgendjemand würde denken, ich habe hier ein Buch vor mir, was ich vorlese.
Wo der alte Mann dann
noch also vorliest. Also ist mir egal, ob ich jetzt hier hängen bleibe. Ist,
nein, so war der nicht gemeint. Ne?
Ja, alle klar. Nee, aber sagen auch viele, mittlerweile passt zu mir. Das ist einfach so einer meiner Markenzeichen. Fertig, machst du aus, lass uns stottern. Also okay.
Ist ja abgefahren, dass das eigentlich auf der Bühne dann so
weg,
wie ein Schalter
ist
umgelegt.
Weg.
Feierabend.
Ja. Da kommt so noch dieses anders. Jeder, der auf der Bühne steht, kennt das ja. Wenn du auf der Bühne stehst, das ist ein anderer Modus. Du gehst raus und lieferst ab. Das ist
Tunnelblick
und dann
Attacke.
Jetzt klick weg.
Ja.
Geil. Und frei. Weil mich auch viele fragen, Mike, bist du überhaupt noch nervös? Bin ich nicht. Wenn ich auf der Bühne gehe, bin ich total entspannt.
Ja, gut, nach wie vielen Jahren? 40?
Kannst du nicht sagen. Es sind jetzt,
oder?
41 Jahre fast.
41 Jahre, also meine, dass du da bist du ja nicht mehr nervös. Ist ja wie Schlüpper anziehen, oder? Also ich meine, ist ja völlig normal. Ey, also ich bin erstmal mit dem Hauptteil sind wir durch.
Super.
Jetzt kommt am Ende, kommt traditionell mal noch ein kleines Spielchen.
Okay.
Ist nicht wild. Du bist Veranstalter.
Ja.
Du machst eine Show.
Ja.
Du kannst dir 3 bis 4 Bands aussuchen.
Ja.
Im Club deiner Wahl. Kannst irgendeinen Club aussuchen und du hast unendlich viel Geld. Also so wie jetzt auch.
Nein.
Und du kannst auch tote Bands zum Leben erwecken.
Okay.
So. Und jetzt... Oh,
die Frage ist echt gut.
Jetzt, weißt du, ich meine, du hast ja selber gesagt, du hast nicht so richtig Helden, also ne, du hast Bands, von denen hast du dich so ein bisschen inspirieren lassen, die gefallen dir. Ich bin wirklich gespannt, was für Bands auf dieser Show spielen würden. Wir fangen vielleicht einfach an und wir fangen erstmal mit dem Club an. Wo würde die Show stattfinden? Hast du irgendwie einen Lieblingsclub?
Ja, habe ich.
Der da wäre?
Ja, ich denke, wir haben auch sehr, sehr viele, aber der SO36 okay. ist schon schön, aber das also, ist eine...
Gleich hier um die Ecke.
Legende, ja. Absolut. Ja. Weil wir haben schon auch gespielt, da war oben noch der Backstage, war noch oben über der Bühne. Also das, ja, das ist halt, ich kann mich nur ohne erinnern, woanders, ich habe so viele Clubs, also ich denke mal, das wäre schon
der Club deiner Wahl. Wer spielt?
Da ich ein großer Feind bin von Reunion,
okay, also
ich hasse das, weil meistens, also zu 90% gehen Reunion für mich nach hinten los oder du siehst, alte Männer, jetzt kann ich sagen, ja, ich auch. Aber deswegen wurde bei uns, es gibt keine Reunion.
Ja.
Wenn wir gehen, vorbei, gehen wir. 100%ig nehme ich beim Wort, es gibt keine Wiederkehr. Ja. Weil ich hasse dieses Aufgewärmte davon, weil ich habe sehr oft das Gefühl, dass Bands wiederkommen, weil sie nichts anderes geschissen kriegen. Bitte. Und dann kommt nochmal so ein Aufguss von dem, die wenigstens haben es geschafft, wiederzukommen und abzuliefern. Die hatten aber auch meistens nur kurze Pausen bei uns in unserer Mucke, die wir auch alle gerne hören.
Ja.
Bei AF war die Pause nicht allzu lang.
Ja.
Suicide Tendencies. Zum Beispiel bei Gorilla Biscuit zum Beispiel oder Sip, da war ich skeptisch. Ja, jetzt echt doch. Wenn ich eine Band sehen möchte, in Originalbesetzung, in Original Lineup, Chromex.
Okay.
Minor Threat.
Okay.
Upright Citizens.
Okay.
The Rest.
Was für ein stabiles Line-Up.
Absolut.
Geil.
Absolut.
Ja. Hey, freut mich. Also, wir sind durch.
Cool.
Wir sind durch.
Dankeschön.
Danke auf jeden Fall dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier quasi von außen nochmal reingekommen bist, hier in die alte Wirkungsstätte. Danke auch an Rob, dass er das hier irgendwie so völlig selbstlos arrangiert hat und uns hier so ein bisschen quasi zusammengebracht hat.
Genau aus dem Grund, ich nehme mal, ich denke mal, Rob wird die Sendung bestimmt hören. Rob ist einer der Gründe, warum wir dich in die Band geholt haben, weil wir sind alle zu dämlich, den Laptop auf und zu machen. Und du bist der Einzige, der noch einigermaßen die Basis hält mit dem World Wide Web. Danke, Rob.
Mit der modernen Technik. In diesem Sinne, danke Mike.
Ich danke auch.
Ciao.
Schöne Grüße an alle. Tschüss.